ARD.
Ich möchte nochmal erwähnen, wie wichtig die Bewässerung für uns Landwirte und Landwirtinnen an gewissen Standorten ist, dass es wirklich eine Sicherheit bietet. Es bietet allen anderen da draußen aber auch eine Ernährungssicherheit. Darum geht es ja. Wir bewässern ja nicht, weil wir es irgendwie wie so eine Golfanlage dann schöner finden oder eine Parkanlage im Stadtpark, die dann irgendwie schön blüht, wenn man da spazieren geht, sondern es geht ja letztendlich um Ernährungssicherung und das vergisst man, glaube ich, bei dem Aspekt.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Ein nasal höfliches herzlich willkommen hier zu unserer neuen 63 Hektar Folge der Landwirtschaftspodcast vom NDR. Und Sie hören es vielleicht ein bisschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ein wenig erkältet.
Ja, du bist männerkrank, das ist ja nochmal besonders schlimm.
Ja, also ich bin wirklich kurz vorm Abnippeln, das muss man sagen. Mit so einer Erkältung ist nicht zu spaßen.
Ich freue mich, dass wir trotzdem hier für die Hörer und Hörerinnen, für unsere Hektis, wieder verbindlich aufnehmen, damit auch die nächste Folge online gehen kann.
Ja, denn unsere Aufgabe, Brücken zu schlagen zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern, das ist ja das, womit wir angetreten sind hier bei 63 Hektar. Und dafür setze ich gern mein Leben aufs Spiel.
Betreiber. Also, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich bin auch hier Teil von diesem Podcast. Ich bin Landwirtin, habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, den ich bald übernehmen darf. Und Kuhlage, du bist hier in dieser Version nicht nur Moderator, sondern auch Städter.
Absolut. Ich bin von der Verbraucherseite, habe mit Landwirtschaft nichts am Hut, mache normalerweise Radio und verweise an dieser Stelle sehr, sehr gerne auf die ARD Audiothek, wo man diesen Podcast 63 Hektar in gewohnt überragender Qualität hören kann.
Stereo. Die meiste Zeit auch unnasal von dir.
Ja, gibt es irgendwelche Tipps, um es mir besser zu machen? Ich will ihn nicht mimimi machen, aber ein bisschen...
Hast du schon, Kuhlage. Okay. Aber dann wollen wir dir dafür gar nicht genug Zeitraum geben. Lass uns doch direkt in unsere erste Rubrik.
Majas Landwort.
Kuhlage, das ist ja die Rubrik, wo du mir ein Fremdwort aus der Landwirtschaft erklären musst. Und heute möchte ich von dir wissen, was ist ein Strip-Till-Gerät?
Musst du selber lachen, ne? Fängst du jetzt an, dir Fremdwörter auszudenken?
Strip-Till, ist das so ein Maya-Wort, was ich mir gerne ausdenke?
Strip-Till. Also, das Offensichtlichste zuerst. Es hat was mit Ausziehen zu tun. Ja?
Ich will dich nicht stoppen. Was passiert denn nach dem Ausziehen?
Also, es gibt Rinder. Und es gibt weniger behaarte Rinder und mehr behaarte Rinder. Und diese Rinder, die viele Haare haben, sind ja so Wollkühe, glaube ich. Es gibt so, oder die haben Fell. Und zur traditionellen Scherung hat man sich jetzt aus dem Amerikanischen übernommenen Begriff überlegt. Und das ist das Strip-Tillen. Und die Rinder werden zu Musik, werden sie ihres Felles beraubt und stehen dann splitterfasernackt da und halten sich die Hufe vor die... Stellen am Körper. Ist es nicht, ne?
Nee, ist es nicht so. Okay. Aber wieso hast du nicht vom Schaf geredet? Das wäre ja noch ein bisschen irgendwie sinnvoller, die Handgegner.
Was ist Strip-Till?
Strip-Till ist ein Bodenbearbeitungsverfahren. Du weißt, du sitzt ja einer Ackerbäuerin gegenüber. Das ist aber auch deswegen komme ich ja meistens mit ackerbäuerlichen Themen hier um die Ecke. Und das ist ein Verfahren, bei dem der Boden nur streifenweise bearbeitet wird. Und das bringt natürlich Vorteile bei der Aussaat, weil du dann wirklich nur in einem Bereich das Saat liegen hast. Und ist besonders an den Orten wird es gemacht, wo du zum Beispiel Erosionsgefahr hast, wie zum Beispiel an einem Hang. Du kannst dir also vorstellen, ein Feld in Stoppeln, mit Stoppeln, wird bearbeitet, aber nur auf bestimmten Streifen. Und da, wo der Streifen ist, wird dann auch das Saatkorn gelegt und auch meistens noch gedüngt gleichzeitig. Mhm. Aber der ganze restliche Teil davon, also links und rechts bestimmte Handbreite, bleibt der Boden unbearbeitet. Das heißt, die Stoppeln bleiben da auch noch stehen. Kannst dir also vorstellen, wenn es regnet, dann rutscht der ganze Boden nicht runter, sondern da ist ja noch wirklich...
Erosionsschutz,
genau. Und auch Feuchtigkeitsschutz, weil da, wo die Halme sind, wird natürlich auch die Feuchtigkeit besser gespeichert. Also das ist ein Bodenbearbeitungsverfahren.
Ah, na, da war ich doch gar nicht so weit entfernt, fand ich, oder?
Bodenbearbeitung. Wie bitte?
Da war ich doch gar nicht so weit entfernt, oder?
Ganz nah dran, cooler.
Strip-Till, wow. Heute geht es um ein Thema, wo sich vielleicht viele fragen, warum reden die darüber? Denn wir haben doch eigentlich gar kein Problem. Es geht um das Thema Wasser. Bewässerung auf dem Acker, reicht das Wasser für alle? Und warum machen wir das Thema? Mir ist vor kurzem was aufgefallen. Wir hatten ja einen relativ feuchten Sommer, da wirst du mir recht geben.
Da werde ich dir recht geben, tue ich hiermit.
Und es hat mal einen Tag nicht geregnet und dann fahre ich übers Land und sehe, holt so ein Landwirt sofort seine Beregnungsanlage raus und fängt an, da was zu bepüschern. Und ich habe mich gefragt, muss das denn wirklich sein? Ist es nicht nass genug gewesen die letzten Tage? Und da habe ich mir überlegt, wir müssen mal was zu diesem Thema Bewässerung machen. Vielleicht mal zur Einführung ein paar grundsätzliche Fakten. Erstens, wir haben eigentlich genug Wasser in Deutschland. Deutschland ist ein wasserreiches Land, 700 bis 800 Liter fallen da pro Jahr an Regen, also es mangelt nicht. Mhm. Einziges Problem ist, durch den Klimawandel verteilt sich das nicht mehr so regelmäßig wie früher. Das heißt, es kann in Zukunft sein, und das merken wir auch schon, dass Starkregenereignisse zunehmen, ja, und die auch immer häufiger in den Herbst und den Winter fallen und im Sommer dann oft Dürreperioden sind. Und das ist natürlich doof.
Allein schon in unterschiedlichen Regionen fällt Regen unterschiedlich. Das kann zum Beispiel auch da gewesen sein, wo du jetzt vorbeigefahren bist, wo du gefühlsmäßig noch dir so dachtest, okay, hat es hier nicht gerade erst gestern geregnet, aber vielleicht genau in der Region nicht. Also wir zum Beispiel haben ja auch unsere Flächen, wir sind ja ein reiner Ackerbaubetrieb, in einem Abstand von teilweise 40 Kilometern. Das heißt, wir müssen 40 Kilometer zu einem Feld fahren. Und da ist es manchmal total trocken, während es bei uns direkt hofnah ganz viel geregnet hat. Das heißt, ja, teilweise ist es wirklich auch ein Unterschied zwischen den einzelnen Flächen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Kultur gewesen ist, die eben genau zu dem Zeitpunkt einen ganz großen Wasserbedarf hatte und dass der Landwirt dann darauf reagiert hat.
Was sind denn da so für Kulturen? Was wird denn eigentlich bewässert?
Bewässert werden in Deutschland, also erst einmal, wir sind ja hier in Niedersachsen auch Kartoffelland, deswegen ungefähr 50% aller Kartoffeln kommen in Deutschland aus Niedersachsen. Das heißt, in Niedersachsen wird ganz viel die Kartoffel bewässert. Das ist ja auch eine sehr wasserreiche Pflanze. Genauso wie die Zwiebel, Mais und andere Sonderkulturen wie zum Beispiel Gemüse, also Salatköpfe und so weiter.
Mhm. Bewässern wir in Niedersachsen viel? Also im Vergleich zu Deutschland, wie viel wird dann überhaupt bewässert?
Ich bin ja hier immer gegen Panikmache. Die Landwirtschaft ist für den Wasserverbrauch nur zu 2-3% verantwortlich. Genau, das ist das richtige Wort.
Am Gesamtwasserverbrauch dieses Landes macht Landwirtschaft nur 2-3%
aus, genau. Und in der Landwirtschaft ist es so, dass in ganz Deutschland ungefähr 5% aller Flächen bewässert werden. Da muss ja dann auch die Infrastruktur dazu da sein. Das heißt, man braucht irgendwie einen Zugang zu generell einen Wasserzugang. Man braucht irgendwie auch die Technik dafür. Das ist also bei 5% aller Flächen in Deutschland, die bewässert werden.
Alle landwirtschaftlichen Flächen?
Ja, okay. Genau, alle landwirtschaftlichen Flächen, richtig. Und in Niedersachsen speziell, es ist aber höher, weil wir hier Kartoffelproduktionsbundesland Nummer 1 sind, liegt es ungefähr bei 14%.
Okay, macht ihr das auch?
Wir machen das jetzt speziell auf unserem Betrieb nicht. Ich habe ja auch gesagt, das sind ja unterschiedliche Faktoren, die dazu reinspielen, warum man bewässert. Zum einen natürlich irgendwie das Wetter, zum anderen aber natürlich auch die Bodenbeschaffenheit. Und wir haben aktuell noch die Möglichkeit oder haben so guten Boden, dass das Wasser auch gut im Boden gespeichert ist. Wir greifen aktuell noch nicht zum Wasser, aber es wären natürlich auch hohe Investitionskosten, die man sich natürlich gut überlegen muss, ob man sich die ganze Wassertechnik kauft. Man muss ja auch einen Antrag stellen. Mhm. Und das alles machen wir aktuell noch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, wenn es so 3 oder 4 Wochen nicht geregnet hat, dann müsst ihr immer noch nicht bewässern?
Machen wir nicht, nee.
Okay. Aber es bedeutet ja dann wahrscheinlich Einbußen im Ertrag für euch, oder?
Ja, wir speziell bauen ja zum Beispiel Kartoffeln an für eine Pommesfabrik. Ah. Und natürlich hängen da dran auch Kontrakte, also Verträge, bei denen wir genau versprechen, dass wir so und so große Kartoffeln produzieren. Und es kann natürlich sein, wenn dann genau in der Zeit eine unpassende Dürreperiode ist, dass die Kartoffel nicht so groß wird und dann die gewünschte Größe nicht erreicht und wir dann den gewünschten Preis auch nicht bekommen. Ja, und das wäre natürlich.
Ja, mach doch einfach die Pommes kürzer und mach die Tüten kleiner.
Ja, würde ich auch, können wir alle mal vorschlagen.
Ja, aber das wollen die nicht, ne? Ja, das natürlich hat, das wusste ich auch nicht. Also die wollen eine bestimmte Größe haben und wenn es zu wenig Wasser gibt oder zu wenig Regen, dann werden die Kartoffeln kleiner.
So sieht's aus. Und es ist auch so, dass teilweise 60-80% Ernteeinbußen oder Qualitätseinbußen sind, wenn wir diese Kulturen, die so wasserintensiv sind oder bearbeitungsintensiv sind, nicht bewässern.
Ja.
Qualität, das heißt natürlich irgendwie zum einen für dich oder für uns alle, die wir jeden Tag essen wollen, da ist Ernährungssicherung gefährdet und zum anderen für den Landwirt, was immer sehr schnell profitgierig oder weiß ich nicht, es wird ja immer so negativ konnotiert, dass ein Landwirt Geld verdienen möchte und muss. Für einen Landwirt ist es natürlich auch eine Planungssicherheit und eine Überlebenssicherheit, wenn er weiß, okay, wenn ich bewässer, dann kann ich mit einer gewissen Ernte, wenn alles andere irgendwie passt, auch rechnen.
Ja, das verstehe ich. Ich gehe sofort in mein Vorwurfsohr rein, ne, was du hier sagst.
Ja.
Nee, ich unterstelle den Landwirten gar nicht, dass sie böse Absichten haben. Und schon gar nicht mache ich ihnen Vorwurf daraus, dass sie Geld verdienen wollen. Was ich nur problematisch finde, ist, wenn dann bewässert wird, damit jetzt bei Frühlingszwiebeln beispielsweise oben die ersten 2 Zentimeter nicht braun sind, wo ich so denke, die schneidest du eh ab. Wo ist das Problem?
Sind alles, ja, wir haben in Deutschland hohe Qualitätsstandards und die muss der Landwirt einhalten. Das ist dann aber auch der Lebensmitteleinzelhandel, der da die Vorgaben macht und am Ende auch der Verbraucher oder die Verbraucherin, inklusive mir, die dann natürlich dann auch zu dem greifen müssen, wenn es denn da braun rumliegt und sich trotz dessen dafür entscheiden, auch etwas Braunes zu nehmen. Und solange der Lebensmitteleinzelhandel merkt, dass das immer liegen bleibt, würden sie es auch dem Landwirt nicht abnehmen, weil am Ende dann der Lebensmitteleinzelhandel die Kosten trägt.
Das ist wirklich bescheuert, bin ich ganz ehrlich, weil das ist ja wirklich Bewässern für die Optik. Das hat ja auch mit der Qualität dann möglicherweise gar nichts zu tun, nur dass die Blätter schön grün sind.
Aber ich glaube, da rutschen wir von der wirklich Notwendigkeit des Bewässerns so ein bisschen jetzt in die Oberflächlichkeit. Also ich glaube, der wichtigste Grund ist wirklich die Qualität einzuhalten und überhaupt eine gewisse Ware zu produzieren, die am Ende auch abgenommen wird.
Ja. Aber jetzt frage ich dich mal was. Hast du kein schlechtes Gewissen, Maya, oder so Landwirte wie du, die jetzt, sagen wir mal, beregnen? Wenn wir jetzt einen heißen Sommer haben, 2019, war ja wahnsinnig heiß und trocken. Mhm. Und ich erinnere mich gut, dass es die Aufrufe gab von den Behörden, es wird hier kein Wasser mehr fürs Rasensprengen benutzt. Also den Rasen müsst ihr leider vertrocknen lassen. Und es wird hier schon gar nichts mehr in den Pool gefüllt.
Du mir jetzt?
Und
ich
dann
weiß, was jetzt kommt.
Sieht man auf den Feldern, wie da die Kartoffeln beregnet werden oder die Frühlingszwiebeln, damit die oben nicht so braun sind.
Ich wusste, dass jetzt hier wieder so ein Vorwurf
kommt. Ja, was dachtest
kommt.
Du denn? Glaubst du, das wird hier ein Kaffeekränzchen?
Ich glaube dir langsam nicht mehr, dass du das wirklich denkst, dass wir da auf den Feldern irgendwie tun und machen dürfen, wie es uns gerade gefällt. Sondern
naja, aber ich will dir nur sagen, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen denken, das ist irgendwie fies. Also bei mir wird der Rasen braun und ich kann den Pool nicht mehr auffüllen und da wird das Wasser rausgepulvert. Weil die Beregnungsanlagen, die sind ja auch nicht immer wirklich effektiv. Da geht ja auch viel verloren bei diesen.
Aber jetzt hast du wieder sehr viel Kritik. Wir müssen
mal eins
nach dem anderen. Ja. Also erst einmal, auch wir Landwirte müssen das anmelden, wenn wir irgendetwas bewässern wollen, obwohl das sozusagen unser Feld ist. Und wir müssen trotzdem sagen, hey, auf diesem Feld mit dieser Kultur möchte ich jetzt bewässern. Das musst du bei der Wasserbehörde anmelden und dann kriegst du ein gewisses Kontingent gutgeschrieben. Du darfst sozusagen eine gewisse Menge verwenden und kriegst eine Freigabe, aber die ist auch begrenzt auf Zeit. Also manche sind kurzfristig, das ist nur für ein Jahr, manche sind ein bisschen länger. Also es ist ganz unterschiedlich, welche Möglichkeiten du da auf dem jeweiligen Standort hast.
Und wo kommt
du
das Wasser eigentlich?
Also nicht einfach so.
Du darfst nicht einfach Wasser verwenden.
So.
Okay. Ja. Und auch nicht so viel du willst.
Ja. Und okay, noch vielleicht ein witziger Fun Fact, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, dass oftmals auch nachts bewässert wird. Ich denke ja immer, wenn man irgendwas nachts macht, oder ich
das
kann mir vorstellen,
sehen.
Dass das andere denken. Ja. Dass man irgendwas verheimlichen will, ne? Mhm. Aber nee, das macht man natürlich, damit das Wasser nicht verdunstet und damit es noch effektiver ausgebracht wird.
Ah, okay.
Ja.
Trotzdem, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sind diese Beregnungsanlagen alles andere als effektiv, je nach Art, reden wir gleich drüber. Mhm. Mich würde aber erstmal interessieren, wo kommt das Wasser eigentlich her? Also meine Mutter zum Beispiel, wenn die ihren Garten bewässert, da ist die noch so ganz alte Schule, die nimmt nichts aus der Leitung. Wenn die Regentonne leer ist, stirbt alles im Garten. Und das nimmt die auch so hin. Dann jammert sie zwar und sagt, meine Tomaten. Aber das macht die nicht. Wie ist das in der Landwirtschaft? Nehmt ihr da, ich frage jetzt mal ganz blöd, Leitungswasser?
Nee, ne? Wir nehmen das Wasser aus dem Grundwasser ungefähr zu 80-90%. Aber wir nehmen es auch aus Kanälen, also zum Beispiel Elbe-Seitenkanal oder dem Mittellandkanal und zu gewissen Teilen auch zu Flüssen, immer je nachdem, was eben in der Region am besten möglich ist. Und wie du gerade eben schon auch zu Anfangs gesagt hast, wir haben ja wir sind ja ein wasserreiches Land, wir haben keinen Wassermangel aktuell. Ich glaube, bei uns, was wir angreifen müssten, auch in Zukunft, ist so die Thematik Wassermanagement.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mich mit einer Expertin vom Thünen-Institut unterhalten. Die arbeitet bei der Stabsstelle Klima, Boden, Biodiversität, ist eine absolute Expertin zum Thema Wasser. Das ist Natalia Stupak Und die hat mir erzählt, dass die Zukunft tatsächlich bedeutet, dass wir in der Landwirtschaft anders mit Wasser umgehen werden.
Ich würde sagen, Hauptproblem ist nicht Wasserknappheit, diese haben wir nicht, sondern Wassermanagement. Wie wir dies organisieren, sodass wir zum einen vielleicht Hochwasserereignisse etwas abmildern oder vermeiden können, aber zum anderen auch die Trockenheitsperioden überbrücken können. Wie wir ausreichendes Wasser so managen, dass es zu jedem Zeitpunkt jedem Nutzer zur Verfügung steht. Eine Alternative, die wir auch am Thünen-Institut uns anschauen, ist zum Beispiel oberirdische Wasserspeicherung, sodass man zum Beispiel im Winterhalbjahr, wo Wasser, ganz viel Wasser zur Verfügung steht, entweder Oberflächenabfluss, also starken Niederschlag, auffängt und zwischenspeichert oder aus dem Fließgewässer Wasser entnimmt, um Wasserspeicher zu füllen. Und dann dieses Wasser aus dem Speicher im Sommer kann man für Bewässerung verwenden und dann natürlich greift man im Sommer nicht auf Grundwasserressourcen und mildert dadurch die Interessenkonflikte um diese Ressource ab. Und natürlich Zuverlässigkeit der Bewässerung für einzelne Betriebe wird auch höher entsprechend.
Haha, guck mal, da haben wir doch eine Lösung. Auf die bin ich nämlich selber schon mal gekommen, weil ich mir dachte, wenn es so viel schifft jetzt in der kurzen Zeit.
Dann wäre es doch mega sinnvoll, das einfach aufzusammeln.
Tada, da haben wir die Lösung.
Und was glaubst du, warum machen wir Landwirte das noch nicht?
Ich weiß nicht, man könnte doch große Rückhaltebecken buddeln und Teiche und Löcher, da kann man das Wasser aufbewahren, bis es dann gebraucht wird.
Ich glaube, in so Ländern, wo du so in die Weite guckst und da einfach nichts ist, da würde das auch vollkommen fein sein, wenn du da auf einmal ein Riesenloch buddelst und so ein Auffangbecken hast. Aber in Deutschland, wo die Ressourcen eh schon, also die Flächenressourcen eh schon so schwindend sind, musst du das anmelden, so ein riesiges Auffangbecken. Du brauchst auch erstmal eine Genehmigung. Es muss natürlich auch vom Ort her irgendwie Sinn machen, dass da das Wasser auch hinkommt. Mhm. Also es ist ein bisschen aufwendiger, mal eben so ein Auffangbecken zu bauen.
Jetzt red nicht alles schlecht, Maya, aber es ist theoretisch möglich.
Es ist möglich und es ist auch eine von vielen Lösungsmöglichkeiten.
Vielleicht ist das in Zukunft sowas, an das wir uns gewöhnen müssen, wie zum Beispiel Windräder. Irgendwie keiner will die in der Landschaft stehen sehen.
Ich habe mich schon dran gewöhnt, ehrlicherweise.
Ja, aber trotzdem ist es ja erstmal so, wo man denkt so, das ist kein Baum, das ist irgendwie, sieht komisch aus, aber wir haben uns dran gewöhnt, weil wir erkannt haben, dass es notwendig ist. Mhm. Vielleicht wird es auch in Zukunft notwendig sein, dass wir ab und zu mal künstliche Seen buddeln, damit wir das Wasser auffangen, ne?
Also neben einer sinnvolleren Wasserauffangmöglichkeit in Deutschland gibt es aber natürlich noch andere Möglichkeiten, wie wir Landwirte noch effizienter oder auch nachhaltiger bewässern könnten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel natürlich mit modernerer Bewässerungstechnik. Also es gibt ja unterschiedliche Bewässerungsanlagen. Welche kennst du denn so?
Also es gibt eine weit verbreitete Beregnungstechnik. Ich kann sie dir nicht mit Worten beschreiben, aber ich kann sie dir mit einem Geräusch beschreiben.
Kannst du mir vortanzen, bitte? Ja.
Wir sind hier nicht in der Waldorfschule, wir sind hier bei 63 Hektar. So, liebe Hektis, Achtung, aufgepasst. Hier kommt das Geräusch zur Beregnungsanlage. Es geht nämlich so.
Ganz schön gut. Kennt jeder, ne?
Ja.
Ich glaube, du sprichst von der Trommelberegnung und das ist auch die meistverbreiteste Beregnung in Deutschland.
Ja, und sie ist nicht besonders effektiv, habe ich gelernt, verbraucht viel Energie und bis zu 40% des Wassers geht verloren.
Deswegen sage ich ja, wäre es gut, wenn die Bewässerungstechnik noch sensibler wird und noch intelligenter, sodass wir wenig Wasser verschwenden. Ne? Das ist ja das größte Ziel.
Ja, welche gibt es denn noch?
Welche kennst du denn noch?
Also ich meine, dass ich auch mal eine gesehen habe, die ist nicht so im Kreis, also die ist nicht so stationär, sondern die wird immer weiter geschoben. Und das ist im Prinzip wie so eine lange Stange mit so lauter kleinen Düsen.
Genau,
und da geht das passende Geräusch dazu so.
Wie so eine feine Dusche, ne?
Ja, genau.
Wir sind doch ein bildlicher Podcast, man kann es sich bildlich vorstellen.
Podcast ist Kino im Kopf.
Ja, das ist richtig cool, Lage. Genau. Das ist so ein langes Gestänge über die Felder und da wissen wir auch, dass es relativ verlustarm verteilt wird. Also das ist schon wesentlich besser als die Trommelberegnung.
Ich entnehme deinen Worten, es gibt aber noch eine viel bessere Möglichkeit.
Ja, die beste, die es aktuell gerade gibt, ist die Tröpfchenbewässerung. Also wirklich ein untergebuddelter Gartenschlauch, wenn du so willst, der natürlich genau an den Pflanzen dann eine kleine Öffnung hat und genau dort punktuell dann Wasser spendet. Gibt es aktuell am meisten im Erdbeeranbau oder auch im Spargelanbau, also eher bei den Sonderkulturen.
Ja. Und auf dem Alles Möhrebeet hier bei uns beim NDR gibt es das nämlich auch. Ist übrigens auch ein toller Podcast, empfehle ich mal an dieser Stelle.
Oh, schön. Alles Möhrebeet. Ja, liebe Grüße.
Okay, das klingt sehr aufwendig, aber es wird sehr viel Wasser gespart, wäre auch eine Möglichkeit. Aber jetzt muss man das Ganze mit dieser Beregnung ja auch mal wirklich global einsortieren. Wir in Deutschland sind nicht das große Problem am Wasserverbrauch, oder?
Wollte ich gerade sagen. Also die Landwirtschaft ja zu 2-3%, wie ich ja schon erwähnt habe. Aber wir wissen, dass es in Spanien schon ganz anders aussieht.
Gutes Beispiel, wir picken uns das mal raus. Da muss man sich mal vorstellen, 70% des landesweit aus dem natürlichen Wasserkreislauf zur Verfügung stehenden Wassers wird für die Landwirtschaft verwendet. 70%.
Wahnsinn, ne?
Und das Problem ist, dass wir in Deutschland nicht ganz unschuldig daran sind, denn wir wollen ja das ganze Jahr über Erdbeeren haben, die kommen aus Spanien. Wir wollen das ganze Jahr über dann auch das Obst und das Gemüse haben, das kommt von da. In den trockensten Regionen Spanien werden diese Gemüse und Obst angebaut, damit wir das haben. Ausgerechnet da, wo es so trocken ist, und dann wird Wasser aus entfernten Kanälen abgezwackt und das führt dann dazu, dass es da immer trockener wird.
Ja,
oder
das
weniger
stimmt.
Grundwasser.
Das stimmt. Aber ich wollte da kurz reingrätschen. Hast du wirklich das Bedürfnis nach Erdbeeren auch im Oktober und
null.
In den dunkleren Jahreszeiten? Also bei mir ist das wirklich so ein absolutes Sommergefühl, wenn ich Erdbeeren esse. Und ich finde, das sollten mehrere bitte so haben, dass man einfach so manche Früchte oder auch unser Spargel. Ja, man hat doch so einen Spargeldurst, genau wenn es losgeht, freut man sich und dann ist der auch wieder gestillt und man darf wieder ein Jahr warten, bis es dann wieder losgeht. Also ich brauche das nicht 24/7.
Saisonal, regional, das ist ja auch unser Motto, aber ich ertappe mich auch dabei, dass ich jetzt im Winter, wenn ich mal was Leckeres kochen will, hole ich mir den grünen Spargel.
Ja.
Und der kommt natürlich nicht von einem niedersächsischen Spargelfeld, sondern kommt wahrscheinlich aus irgendeiner Region, die bewässert wird und das ist nicht gut. Darüber muss man sich bewusst werden. Ich finde nur, man muss sich dessen bewusst werden, klar.
Ja.
Und ich kann dann auf der einen Seite nicht irgendwie rummeckern, dass im Sommer bei uns irgendwie das Wasser rationiert wird und dann gleichzeitig aber irgendwie so Spargel kaufen und ausblenden.
Richtig.
Dass es in anderen Regionen dieser Welt die Menschen viel, viel mehr unter diesem Wassermangel leiden. So, das finde ich, geht nicht zusammen. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen.
Ja, und das Gute ist, in Deutschland haben wir ja ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Wasser ist. Und es gibt auch in der Landwirtschaftskammer extra Abteilung dafür und Landwirte können auch beraten werden. Und es gibt auch laufende Versuche, um nochmal besser herauszufinden, so wie können wir jetzt Wasser wirklich sparend ausbringen, dass es aber höchst effizient ist. Also zum Beispiel wird nochmal ausprobiert bei unseren Hauptkulturen, zu welchem Moment braucht die Pflanze es wirklich am dringendsten? Also in der jungen Phase, in der mittleren Phase oder in der Reifephase, wann ist da das Wasser am wichtigsten? Das wird auf jeden Fall nochmal ausprobiert. Und dann werden auch neue Kulturen, wie zum Beispiel Soja, wo man ja eigentlich denkt, die sind nicht ganz so wasserbedürftig. Auch da wird nochmal rumprobiert, wie wasserbedürftig sie letztendlich sind, um dann nochmal mehr zu wissen, okay, passen dann vielleicht irgendwann mal andere Kulturen zu uns. Also bin ich auf jeden Fall ganz, ganz dankbar, dass es da Zusammenarbeiten gibt, auch mit der Uni Kiel, das weiß ich, wo Versuche gemacht werden, um dann letztendlich Landwirte gut beraten zu können.
Ja, ich habe so das Gefühl, das wird heute auch eine sehr selbstkritische Folge hier oder ist eine sehr selbstkritische Folge, weil mich würde mal interessieren, wie viel...
War ich schon selbstkritisch?
Nee, ich.
Ah, okay.
Du natürlich nicht. Du bist ja nie selbstkritisch. Aber ich merke, dass ich beim Thema Wasserverbrauch, also was verschiedene landwirtschaftliche Produkte angeht, oft auch gerne mal so ein raushaue.
Was denn zum Beispiel?
Na, zum Beispiel... ein Kilo Rindfleisch, dafür werden ungefähr 15.400 Liter Wasser verbraucht, um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen. So, und das ist ja mal eine Hausmarke, ne? Das haut man dann gerne mal raus, wenn es im Sommer heiß ist und die Leute ihre Pools abdrehen müssen. Ja, irgendwie so das Rindfleisch, das verbraucht sich.
Hast du gerade mit deiner Selbstkritik eigentlich die Landwirtschaft kritisiert? Was ist jetzt da der Clou?
Jetzt kommt der Clou. Das Wasser, das dafür verwendet wird, ja, das Wasser kommt ja gar nicht aus dem Grundwasser. Das kommt auch aus keinem See.
Mhm.
Das kommt auch aus keinem Fluss. Sondern, das ist zumindest hier in Deutschland, das Regenwasser, das auf die Wiese fällt und die Kühe dann ernährt.
Zum Teil,
das heißt, irgendwie so, ich ertappe mich selber dabei, dass ich denke, ja, so viel Wasser wird für Rindfleisch verwendet, irgendwie lieber mal vegan. Und das ist aber zumindest hier in Deutschland. So einschränkend muss man sein.
Mhm.
Denn In Südamerika, wo die ganzen Rinderfarmen sind und auf so einer staubigen Steppe stehen, da ist es wahrscheinlich schon ganz anders. Also da ist das mit dem Wasserverbrauch vermutlich anders. Aber ich kann nur sagen, deutsches Rindfleisch ist auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich, irgendwie, dass das Wasser hier bei uns knapp wird. Das kann man so sagen, ne?
Ja, weil du jetzt vom Rind gesprochen hast, bin ich nochmal auf den Punkt gekommen, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass bis 2050 relativ viele Landwirte viehhaltende Betriebe aufgeben werden.
Warum?
Weil es in der Vergangenheit auch schon so war, weil man davon ausgeht, dass vielleicht auch weniger Leute fleischliche Produkte essen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, weil es keinen Nachwuchs gibt oder. Und deswegen sind die Betriebe, die vorher die Tiere gehalten haben oder die Flächen, die dafür genutzt wurden, um die Tiere zu füttern, die werden ja dann umgewandelt wieder zu hochwertigen Ackerflächen. Das heißt, die müssen auch wieder intensiver bewirtschaftet werden und im Zweifel wird dann dann doch was angebaut, was bewässert werden muss.
Okay, wenn ich die richtig verstanden habe, ist es also so. Also es gab Landwirte, die haben Rinder gehalten auf Wiesen.
Aktuell gibt es sie ja noch. Also man sagt ja nur statistisch gesehen, geben viele Landwirte im Jahr auf.
Ja, okay. Landwirt A hat Rinder, stehen auf der Wiese. Auf der Wiese ist Gras, Regen fällt auf Gras, Rind frisst Gras, alles fein.
Mhm.
So, oder es geht in den Stall und dann wird das Gras zu Silage, heißt es, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau.
Okay. Mhm. Wenn er aber feststellt, dass mit den Rindern funktioniert nicht mehr, weil wir billiges Rindfleisch aus Südamerika kriegen oder sonst woher,
ja,
dann hört er auf, die Rinder zu halten.
Ja.
Und dann macht er aus den Wiesen,
ja,
die ihm ja nichts bringen,
ja,
macht er etwas, was ihm was bringt.
Ja. Also sagt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Okay.
Ein weiterer Grund, weshalb wahrscheinlich auch die Bewässerung ansteigt bis 2050, ist, dass wir natürlich, wie wir die ganze Zeit auch schon gesagt haben, regional und saisonal einkaufen wollen. Das heißt, unser Eigenbedarf an Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten wird steigen. Und das sind ja alles Kulturen, die bewässert werden müssen.
Ah.
Ebenso auch, wir wünschen uns ja alle, beziehungsweise der Landwirtschaftsminister wünscht sich ja mehr ökologische Landwirtschaft. Auch die ökologische Landwirtschaft hat in der Fruchtfolge viel Gemüse. Viel Gemüse ist Flachwurzler. Das heißt, die kommen an das tiefe Wasser nicht. Und deswegen muss oftmals auch Gemüse bewässert werden. Und in der biologischen Landwirtschaft ist auch eine gewisse Bodenfeuchte sehr, sehr wichtig, damit überhaupt Gründünger verarbeitet werden kann zu Nährstoffen. Dafür brauchen die Bodenlebewesen genügend Wasser und deswegen wird in der ökologischen Landwirtschaft bewässert.
Ja, der Blick in die Zukunft. Schön, dass du es angesprochen hast, Maja. Darüber haben wir auch mit Frau Stupak vom Thünen-Institut gesprochen und die hat uns erzählt, dass bestimmte landwirtschaftliche Produkte in Zukunft auch mehr Wasser gebrauchen werden.
Zukünftig stehen vor allem die Regionen mit Obst- und Gemüseanbau im Fokus, weil dort werden natürlich die ungünstigen Witterungsbedingungen viel höhere Probleme für Ertragsmengen, aber auch für Qualität verursachen. Und bei Qualitätsmängeln können dann die Landwirte auch ihre Produkte nicht verkaufen. Und das ist auch die Frage nicht nur an die Landwirtschaft, sondern auch an die ganzen Marketingnetze, inwieweit, welche Qualitäten wir wollen und ob das Gemüse und Obst so perfekt sein muss oder wir auch als Verbraucher können ein bisschen uns anpassen und mit anderen Qualitäten leben, ne, sodass man auch entsprechend auch Wirkung auf Wassereinsatz haben kann.
Also da haben wir es wieder. Ne? Wir sollten als Verbraucher einfach nicht immer so sehr auf die Äußerlichkeiten achten, sondern die inneren Werte einer Frühlingszwiebel zählen.
Das tut uns als Gesellschaft auf jeden Fall gut.
Ja.
Cool, jetzt haben wir viel über den Wasserverbrauch von uns Landwirten und Landwirtinnen geredet. Jetzt würde ich mal gerne auf den Wasserbrauch von dir persönlich schauen. Du bist ja Durchschnittsdeutscher.
Und ich wasche mich fast nie, also ich bin ein unterdurchschnittlicher Wasserverbraucher. Du riechst es.
Würdest du sagen? Also, und zwar, was würdest du sagen, womit du am meisten Wasser verschwendest?
Duschen.
Richtig. Zu 36% verwenden wir Trinkwasser zum Duschen.
Okay.
Dann zu 27% die Toilettenspülung. Zu 12% Wäsche waschen. Zu 6% Geschirrspülen. 6% Autopflege. Machst du das oft genug?
Nein.
Ich auch nicht. 4% Essen und Trinken. Jetzt mal nochmal, das hast du so gut gemacht heute, deine Selbstkritik. Was glaubst du, wo könntest du noch am besten einsparen?
Wirklich ernsthaft gefragt?
Ja,
ich glaube,
ja,
beim Duschen.
Ich auch. Wasser ausmachen beim Einschamponieren, ne?
Richtig.
Ja.
Okay, das nehme ich mir zu Herzen. Das werde ich in Zukunft machen. Und nicht gleich auf die Landwirte schimpfen, die das Wasser auf die Felder beregnen.
Das ist doch schön, wenn ich das bezwecken konnte heute.
Ich finde, es ist Zeit für so ein kleines Fazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte mal fest, wir in Deutschland haben erstmal grundsätzlich kein Problem mit Wasser in der Landwirtschaft. Aber wir könnten in Zukunft eins bekommen, wenn sich der Klimawandel weiter fortsetzt und wir lange Dürreperioden haben und wir Starkregenereignisse haben. Dann müssen wir irgendwie gucken, ob wir das Wassermanagement verbessern, hat Frau Stupak auch gesagt. Und grundsätzlich ist es nicht verkehrt, sich an die eigene Nase zu fassen und selber ein bisschen Wasser zu sparen, ne?
Und ich möchte nochmal zum Abschluss nochmal erwähnen, wie wichtig die Bewässerung für uns Landwirte und Landwirtinnen an gewissen Standorten ist, dass es wirklich eine Sicherheit bietet. Es bietet allen anderen da draußen aber auch eine Ernährungssicherheit. Darum geht's ja. Wir bewässern ja nicht, weil wir es irgendwie wie so eine Golfanlage dann schöner finden oder eine Parkanlage im Stadtpark, die dann irgendwie schön blüht, wenn man da spazieren geht, sondern es geht ja letztendlich um Ernährungssicherung. Und das vergisst man, glaube ich, bei dem Aspekt ganz oft.
Ihr lieben Hektis, erzählt doch mal, könntet ihr euch vorstellen, bisschen Wasser zu sparen, an die eigene Nase zu fassen und vielleicht beim Duschen mal den Hahn zuzudrehen, wenn man sich gerade abseift oder, weiß ich nicht, irgendwie Autowaschen zu Hause lassen oder vielleicht einmal weniger im Monat zur Autowäsche zu fahren. Wärt ihr sowas bereit, um uns alle zu unterstützen, damit wir weniger Wasser verbrauchen? Oder sagt ihr, nö, erstmal sollen die Landwirte anfangen?
Und ich möchte von den Landwirtinnen und Landwirten wissen, wie bewässert ihr? Was bewässert ihr? Und vielleicht könnt ihr uns auch noch mal ein bisschen was zu den Kosten sagen. Da sind wir heute ja gar nicht drauf eingegangen. Das ist ja auch echt wahnsinnig kostenspielig für Landwirte ist und vor allem zeitaufwendig. Teilweise pro Betrieb über 1500 Stunden, die da investiert werden, um die Beregnung irgendwie an- und auszustellen und umzuplanen, wo sie als nächstes hinkommt. Ich würde mich einfach noch mehr über noch mehr Erfahrungsberichte von euch freuen. Die könnten wir dann nachtragen.
Und am besten schickt ihr uns das an 63hektar@ndr.de oder ihr kontaktiert Maya auf Instagram oder mich, wie auch immer. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis außer der Reihe mal. Es gibt nämlich zu diesem Thema einen ganz tollen Film vom WDR. Die Kolleginnen haben Landwirt Andreas Stiens aus Reda-Wiedenbrück begleitet und der hat sich zum Thema Bewässerung was ganz Spannendes einfallen lassen. Bei der Aussaat seiner Kartoffeln verlegt er eben so ein Bewässerungssystem mit Schläuchen in den Acker und diese Drainagen bewässern die Pflanze dann durchgehend, unterirdisch kann man sagen, und vor allem während der Wachstumsphase. Und so spart er wahnsinnig viel Wasser, es verdunstet weniger und ist für die Kartoffeln gut. Und wie das funktioniert, welche Vor- und Nachteile es gibt und ob man das jetzt irgendwie übertragen kann auf jeden landwirtschaftlichen Betrieb, das guckt euch mal an. Landwirt rettet Ernte mit neuer Technik von der WDR-Lokalzeit Land schafft. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Okay, aber jetzt wieder zu uns, denn wir haben ja noch unsere Ach was-Rubrik.
Ach was.
Das ist eine Rubrik, in der ich dich immer gerne überrasche, hoffentlich oder meistens immer mit einem positiven Ende. Und dieses Mal möchte ich dir gerne davon erzählen, dass es, wir haben ja letztens in der Folge über die Blauzungenkrankheit gesprochen.
Schrecklich.
Die ja vor allem Schafe betrifft, Wiederkäuer betrifft. Und das war ja eine sehr, sehr schwere Folge, sehr, sehr traurig. Und ich finde, jetzt habe ich irgendwie einen coolen Fakt mitgebracht. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele nicht wissen, dass Schafe auch schwul lieben können. Und jetzt gibt es in Deutschland den ersten Landwirt, der eine schwule Herde hält und da auch eine ganz besondere Modemarke zur Seite hat, die dann die Wolle abnimmt, um die ersten Produkte von einer schwulen Schafsherde zu produzieren.
Ach was?
Jawohl.
Wie geil ist das bitte? Hätte ich nicht gedacht.
Und dann darf ja nicht zu kurz kommen, bevor wir uns hier gleich wieder leider verabschieden müssen, Kuhlage. Ist schon wieder so gerast die Zeit heute. Wollen wir nicht vergessen, dass wir auch immer Hektipost bekommen.
Auch vielen, vielen Dank übrigens, dass ihr uns immer schreibt, egal wo ihr uns hört. Setzt euch einfach mal an Rechner, schreibt uns über 63hektar@ndr.de eine Nachricht, wie ihr uns findet und was ihr unbedingt
macht. Rechner, da merkt man wieder, dass du so viel älter bist an den Rechner, Schreibmaschine.
Hektipost.
Okay, les vor, wer hat uns geschrieben?
Ja, wir haben zum Beispiel eine Mail von Jörge bekommen. Der bezieht sich auf unsere spektakuläre Folge. Nitrat im Grundwasser. Lässt sich der Streit ums Düngen lösen? Ein absoluter Dauerbrenner. Und er hat noch so ein paar Punkte, die ich ganz spannend finde. Zum Beispiel schreibt er, es wäre wichtig bei der Frage des hohen Proteingehaltes, der für Backgetreide wichtig ist und ja, wie richtig dargestellt wurde, auch mit der Stickstoffdüngung zusammenhängt. Dabei wäre es wichtig, die verarbeitende Industrie mit ins Boot zu holen, sagt er. Denn die Backindustrie wäre technisch in der Lage, auch mit rohproteinarmem Weizen ein gutes Brot zu backen. Nämlich durch Anpassung der Knet- und Teigführungsprozesse.
Mhm.
Also er sagt, die Industrie könnte auch mehr machen und nicht alles auf die Landwirte schieben.
Das nehme ich gerne so hin. Nicht immer nur wir Landwirte, sondern auch mal die anderen.
Ja, und er schreibt, als letzter Punkt darf nicht unerwähnt bleiben, dass im Ökolandbau hervorragender Weizen mit Backqualität erzeugt wird, der ganz ohne N-Mineraldünger zurechtkommt. Der Düngungsgedanke im Ökolandbau ist ein gänzlich anderer. Wir bauen den Boden auf, erhöhen den Humusgehalt, bauen Leguminosen an, die
Das hatte ich ja vorhin erwähnt, auch die Bewässerung, dass die so wichtig ist für die Bodenfeuchte, damit die Leguminosen,
die nämlich den Stickstoff binden, schreibt er weiter, so. Und bringen so organisch gebundenen Stickstoff ins System. Durch Förderung des Bodenlebens wird zum richtigen Zeitpunkt Stickstoff mineralisiert, wovon die Kulturpflanzen leben. Gut praktizierter Ökolandbau, schreibt er, ist praktizierter Wasserschutz, sagt Jörge.
Sagt er, okay.
Wir nehmen das mal so hin und würden uns freuen, wenn ihr uns auch mal schreibt. Und wenn ihr uns schon hier in der ARD-Audiothek hört, weil ihr vorbildliche Podcast-Hörer und Hörerinnen seid, dann hört doch mal unbedingt in einen anderen Podcast rein. Meine Challenge vom MDR. Und die Folge, die ich euch ans Herz lege, heißt: Wie lange reicht das Wasser noch? Beschäftigt sich also ganz genau mit unserem Thema heute. In diesem Podcast nimmt sich die Reporterin Daniela Schmidt alle zwei Wochen eine neue Frage vor und versucht sie in meine Challenge zu beantworten. Also es geht um Wasser, hört mal rein, da gibt es noch mehr Infos. Auch natürlich hier in den Shownotes, aber in diesem Podcast in der ARD Audiothek. Klar soweit?
Sehr klar soweit. Sehr gut. Cool, das ist wieder total schnell vergangen, die Zeit mit dir. Ich freue mich, dass wir schon den nächsten Termin haben.
Ja, und ich fand es so toll, dass du so rücksichtsvoll mir und meiner sehr, sehr erkälteten Nase geblieben bist.
Das sagst du ironisch, aber ich fand es trotzdem nett mit dir.
Ja, ich fand es auch nett mit dir. Wir wissen beide, was nett bedeutet. aber ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann bin ich gesund.
Macht's gut, genau. Nächstes Mal gibt's wieder einen nasalfreien Kuhlage.
Bis dann,
ciao.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.